Herzlich willkommen im Schema Du statt Schema F Podcast. Heute zu Gast André Kaikot. André wusste schon früh, wie es sich anfühlt, im Bildungssystem nicht zurechtzukommen. Mit schlechten Noten, wiederholtem Scheitern. Aber genau diese Herausforderungen haben ihn geprägt. Heute ist er Dozent für gehirngerechtes Lehren und Lernen und hat Hunderten von Jugendlichen geholfen, ihr Potenzial zu entfalten. Mit Azubi-Tuner, Ausbildung mit Herz, unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Ausbildung attraktiver zu gestalten und Azubis zu motivieren. In seinen Seminaren kombiniert er Wissen, Humor und Praxis, um die nächste Generation von Fachkräften zu inspirieren und zu fördern. Ich habe ihn auf einem Seminar in Action kennengelernt, wo er mich sehr beeindruckt hat, mit wie viel Herz und Klarheit er es schafft, Menschen zu motivieren. Damals war sofort klar, ihn werde ich einladen in den Podcast und schwupps, 2 Jahre später sitzen wir hier. Seid gespannt, was er zu erzählen hat über klare Kommunikation, über Leadership und darüber die eigene Berufung zu finden. Herzlich willkommen bei Schema Du statt Schema F. Ich bin Jenna van Houten und hier lernst du, wie du nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt bist. Denn es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg. Aber deinen eigenen Weg, der genau zu deiner Persönlichkeit, deinen Werten, Zielen und deinen einzigartigen Stärken passt. Schön, dass du hier bist. André, schön, dass du da bist.
Wow, Jenna, vielen Dank für diese großartige Anmoderation. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich werde hier schon leicht rot. Was für tolle Worte du gefunden hast. Unglaublich. Ich danke dir. Und ich danke natürlich auch allen, die jetzt uns ihre Zeit geben, uns für die nächsten Minuten mal gucken, wie lange das wird, uns zuzuhören.
André hat schon viel versprochen, also wir schauen mal, wie lang unser Gespräch heute wird. Aber was ich bei dir, da muss ich direkt mit einsteigen, mega cool finde, auch du hast dir deinen Jobtitel ja einfach selbst ausgesucht und selbst geschrieben. Ich sag ja immer, wenn Leute auf der Suche sind, nach in welche Richtung möchte ich eigentlich eine Ausbildung machen, wie möchte ich mich beruflich entwickeln, sag ich ja, find dein eigenes Schema, du Jobprofil, dein ideales Jobprofil. Jobtitel sind wie Schall und Rauch. Und du hast dir deinen eigenen Jobtitel ja auch gegeben, Azubi-Tuner. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was steckt dahinter? Erzähl mal so ein bisschen. Was machst du in deinem Job eigentlich alles?
Ja, was steckt dahinter? Vielleicht fange ich mal von der Herleitung an, wie ich zum Azubi-Tuner gekommen bin. Dann schlüsselt das andere gleich mit auf. Also ich habe mich oft gefragt, und vielleicht kennen das einige von euch, was kann ich denn überhaupt gut? Und ich hatte lange so ein Brett vor dem Kopf und dachte mir so, ja, eigentlich kann ich irgendwie nichts. Dein Podcast und dein Slogan ist ja auch so schön, Schema Du statt Schema F. Ich war sehr, sehr lange Schema F. Ich bin ganz normal in der Ausbildung groß geworden. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Betriebstechnik. Und ich habe oft in der Ausbildung gemerkt, okay, ich fühle mich zwar wohl, ich komme klar, aber ist es das, was ich wirklich will? Und was kann ich denn gut? Also ich war oft, so wie in der Schule, genauso wie in der Ausbildung, so wie später auch in der Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker, war ich oft Durchschnitt. Ich war immer so ein gutes Pferd, springt nicht höher als es muss. Das war so mein Motto, um durch die Schulzeit zu kommen. Hast du auch in der Anmoderation so schön erwähnt. Und da war ich lang auf der Suche nach, was kann ich denn wirklich, wirklich gut? Und da hatte ich das Glück in meiner Ausbildungszeit. Ich war der erste Azubi vom Unternehmen aus im Fachbereich Elektrotechnik. Und da hatte ich das große Glück, dass mir dann in meiner Ausbildungszeit und auch in der Gesellenzeit oft die Praktikanten und die Azubis anvertraut worden sind. Und so habe ich schon relativ früh den Umgang mit jungen Menschen gelernt. Und da habe ich schon gespürt, ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben. Und jetzt denkt sich der eine oder andere beim Zuhören bestimmt, André, was willst du jetzt erzählen? In der Schule warst du nicht gut und du willst anderen was beibringen, wie geht das denn? Ja, pass auf. Das ist nämlich so, ich habe mir oft in meinem Gehirn ganz komische Eselsbrücken zusammengebaut, um Dinge zu verstehen. Gerade so etwas wie Elektrotechnik ist gar nicht greifbar, das ist sehr theorielastig. Also brauchst du genau für so ein Fach eine super Visualisierung, um die Dinge bildhaft zu erklären und zu verstehen. Und da ich so ein Mensch bin, der in Bildern denkt, habe ich mir oft Bilder gegeben. Aber genau das ist es eben, was ein Lehrer oft nicht macht, in Bildern zu sprechen. Und dann habe ich den Jugendlichen oder den Praktikanten oder den Azubis genauso erklärt, wie ich mir das im Kopf zurechtgelegt hatte. Und da habe ich oft das Feedback bekommen, wow, André, wenn du das erklärst, das ist ja so wie ein Jahr Schule. André, ein Tag mit dir ist wie ein Jahr Schule. okay, aber erstmal habe ich auf das Feedback nicht so drauf gegeben. Ich war selber noch jung, wusste nichts damit anzufangen. Und als mir dann immer mehr Praktikanten und mehr Azubis zugetraut worden sind, meint doch irgendwann so ein Arbeitskollege, den ich dann einarbeiten durfte in seiner neuen Position: Boah, André, du kannst echt klar kommunizieren und super gut erklären. Und als ich das Feedback vom Umfeld ganz oft gehört habe, dachte ich, ja, okay, irgendwie scheine ich ja dann doch was gut zu können. Und dann kann ich gut erklären, okay, was mache ich jetzt damit? Dann hänge ich da. Was, André, was machst du jetzt damit? Jetzt hast du die Erkenntnis erlangt, aber what is the next step? Wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich nach meiner Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker eine Dozentenstelle angefangen, in der es darum ging, sozial schwache Jugendliche wieder aufzufangen, die in der Ausbildung nicht so klarkommen, also einmal persönlich aufzufangen und dann noch im Fach Elektrotechnik zu stärken. Und dann habe ich das gemacht, mache ich bis heute sogar noch, jetzt ein bisschen weniger, weil du fragtest ja, was machst du, André, jetzt überhaupt im Job? Genau das mache ich jetzt aber weniger, da neue Projekte dazustoßen, aber ich bringe Jugendlichen Art Starthilfe bei. Viele nennen es immer Nachhilfe, finde ich ein bisschen schwierig, das Wort, das klingt so, als würde jemand nicht klarkommen. Ich nenne das gerne Starthilfe, also ich gebe dir einen Impuls, dass die Jugendlichen wirklich durchstarten können. Ja. Also wie so eine Art Zündspule und Motor. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr den Schlüssel im Motor umdreht, ist das der Impuls und dann startet der Motor und ich sehe mich dann als Impulsgeber. Und da habe ich gemerkt, auch bei den Jugendlichen, okay, scheinbar kann ich ja doch irgendwie gut erklären, weil nach einem Jahr Zusammenarbeit konnte wirklich jeder aus diesen Jugendlichen nicht nur an Selbstbewusstsein tanken, sondern konnte daraufhin auch gleich die Noten verbessern. Und das von 5 und 4 direkt auf 2 und 3. Und da dachte ich mir, ja, krass, okay, ich in Anführungsstrichen dummer Schüler von damals kann jetzt wirklich mit meinem Wissen einfach Jugendliche dazu weiterhelfen, besser in der Schule und besser in der Persönlichkeitsentwicklung zu werden. Und da dachte ich, krass, das ist etwas, wo ich tiefer einsteigen will. Also da bin ich schon mal zum Thema hier Azubi gekommen. Aber wie kam es denn dann zum Tuner? Ich hatte schon immer eine ganz, ganz große Begeisterung für Autos. Und vielleicht gibt es so einen deutschsprachigen Tuner, den der eine oder andere kennen mag von den Zuhörern. Der heißt JP Performance. Aha. Und von denen gucke ich schon ganz, ganz lange Videos. Und er tunt Autos. Und da ist mir aufgefallen, in oft fachlichen Erklärungen, wie so ein Auto funktioniert und was wir beim Auto ändern können, liegt Tuning und Persönlichkeitsentwicklung ziemlich nah beieinander. Und da habe ich dann die Begriffe Azubi und Tuner kombiniert. Und siehe da, hier ist der Azubi-Tuner.
Mega cool. Ich finde das so spannend und es gibt so viele Parallelen, auch tatsächlich mit meinem eigenen Weg. Aber so dieses, wie findet man seinen eigenen Weg, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Du hast ganz häufig schon dieses Feedback bekommen gehabt, ne? Du kannst gut erklären, aber du hast es immer abgetan. Und das ist was ich ganz häufig erlebe, dass Leute sagen, ja, das ist ja nichts Besonderes, ist doch selbstverständlich, könnte ja jeder. Und dann hört man gar nicht, was man eigentlich gut kann. Aber in dem Moment, in dem du selbst gehört hast, ja, vielleicht kann ich ja wirklich gut erklären, was kann ich da draus machen? Hast du dann schrittweise diesen Job gefunden oder die Jobs und es sich immer weiterentwickelt auf deinen größten Stärken, auf dem, was dir wahrscheinlich gleichzeitig noch richtig leicht fällt und auch noch Spaß macht? Das erlebt man ja, glaube ich, immer, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Mega cool.
Ja, definitiv. Du hast gerade so einen Spaßfaktor angesprochen. Ich glaube, das ist eine wichtige Rolle und vielleicht hilft das den ein oder anderen Zuschauer oder Zuhörer, der sich jetzt denkt, ja, okay, ihr redet jetzt schön, aber wie finde ich denn etwas? Also grundlegend finde ich also schon mal ein guter Impuls darauf zu achten, was fällt mir relativ leicht? Und das, damit meine ich jetzt nicht, auch Jenna, du wirst es auch kennen in deiner Berufung, nicht alles macht Spaß. Es gibt auch Teile, wo du manchmal denkst, ach, okay, muss das jetzt sein? Aber das ist relativ ein kleiner Anteil. Bedeutet schon mal wirklich zu schauen in deinen Aufgaben und in deinen Interessen, okay, über was könnte ich denn jetzt am Lagerfeuer, nehmen wir an, ich wäre jetzt auf einem Lagerfeuer eingeladen und jemand fragt mich etwas über ein Thema. Und wenn du ein Thema hast, über das du pausenlos quatschen kannst, dann ist es meistens schon die richtige Richtung, das Thema einzuschlagen, weil das so deine Art Berufung ist. Und in dem Wort Berufung steckt ja schon das Wort Rufung drin. Also es ruft nach dir, weil du damit eben so kohärent und in Resonanz gehst.
Und in Beruf steckt ja auch Berufung. Also da gibt es bestimmten Zusammenhang, dass man gerne auch einen Beruf wählen darf, der einen ruft und nicht nur den, wo jemand gesagt hat, ja Kind, mach was Sicheres. Hast du schon mal was in der Hand und dann bleibt man da, wir hatten es vorhin kurz davon, was ich immer wieder erlebe. Und dann hat man die Weichen irgendwo gestellt und bleibt halt in diesem Weg auf ewig drin. Aber wenn es nicht das für einen Richtige ist, sondern ist es ja gerade wichtig am Anfang, auch wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet, für einen Weg entscheidet, dann da in eine Richtung zu gehen, die für einen selber gut passt. Du hast ja jetzt bewusst Azubis als Zielgruppe und auch Ausbildungen als deine Zielgruppe. Warum schlägt dein Herz so besonders für Auszubildende?
Oh, das ist eine super, super gute Frage, liebe Jenna. Warum schlägt mein Herz so für Auszubildende? Also zumal, weil ich selber damals Azubi war. Und du hast es schon auch in der Anmoderation gesagt, das greife ich nochmal auf. Ich kam aus einer Schulzeit, die für mich wirklich nicht gut lief. Und nicht nur das, ich war nicht nur in den Noten schlecht, sondern auch in sozialen Kontakten schlecht. Also ich wurde damals in der Schule richtig, richtig hart gemobbt und ich war immer so der Außenseiter, der angespuckt, der geschlagen und der ausgegrenzt worden ist. Und dementsprechend kann man sich jetzt vorstellen, dass mein Selbstbewusstsein zu damaliger Zeit sehr, sehr im Keller war, weil ich mich wertlos gefühlt habe. Und das habe ich lange mit mir rumgeschleppt. Und die Ausbildungszeit war für mich so eine erste Zeit, wo ich mal das alles hinter mir lassen konnte, weil alle Schulfreunde und Bekannte, die ich in der Klasse hatte, die waren auf einmal weg, die haben was anderes gemacht. Ein anderer Betrieb, eine andere Weiterbildung oder ein Studiengang, die waren für mich nicht mehr da und nicht mehr präsent. Und da war so die Ausbildung so das erste Mal etwas, wo ich mehr an mir andocken konnte, weil ich mehr André sein konnte und nicht eben der war, der ausgegrenzt worden ist. Und deswegen verbinde ich ziemlich viele positive Aspekte mit der Ausbildung. Zu einem konnte ich dort mein Selbstbewusstsein ein Stück weit wiedergewinnen. Zu einem konnte ich in der Ausbildung wirklich lernen, okay, krass, ich kann ja was. Mein Glück war, ich habe noch was Handwerkliches gemacht. Also was ich immer ganz cool finde, ist, wenn du etwas mit den Händen kreierst und das dann auch visuell sehen kannst, das ist fürs Gehirn unfassbar kreativ, wirklich seine Auslebung noch präsent zu haben. Und so bin ich in einen Beruf eingestiegen, der verdammt viel mit mir gemacht hat. Und was ich an jungen Menschen auch gleichzeitig so toll finde, ist, die sind noch so wissbegierig und lernbereit. Also oftmals auch so die jetzige Generation, oder ich glaube, jede Generation sagt über jede Generation, meine Generation ist die beste. Mag sein, ich sage das auch gerne, ich bin Jahrgang 97, ich sage auch gerne so, meine Generation war noch cool, aber ich glaube, jede Generation behauptet das von sich. Wichtig ist, dass die Generationen miteinander klarkommen und was ich an jungen Menschen da ganz, ganz besonders mag, sie sind noch wie so ein weißes Blatt Papier. Das Ego ist noch nicht ganz so ausgeprägt, bedeutet, sie sind auch sehr lernwillig und wissbegierig. Dort kannst du den jungen Menschen noch super, super viel mitgeben. Warum? Weil die Weichen noch nicht so gestellt sind. Ich habe ja auch ganz lange oder immer noch arbeite ich noch ganz lange in der Erwachsenenbildung und da spüre ich oft bei Menschen mit einem höheren Egoanteil, die jahrelang etwas gemacht haben, da kommt irgendwann so eine Art Tunnelblick. Die Menschen werden engstirnig, die Weichen sind eng gestellt, also sie sind gar nicht mehr so offen für Alternativen und Veränderungen. Und das sind junge Menschen aus meiner Erfahrung eben nicht. Sie bringen noch mehr Erfahrung mit sich, in dem Sinne, dass sie noch sich besser auf Veränderungen einstellen können. Und das mag ich sehr, sehr gerne an jungen Menschen.
Das spricht mir aus dem Herzen, weil also gerade ich hatte das Glück, in der Schule tatsächlich sehr gut zu performen, bin als einer der Jahrgangsbesten aus dem Abitur gegangen und kenne die andere Seite. Aber ich weiß, was Schule mit einem Selbstbewusstsein machen kann. Aber bei mir ist das Gegenteil passiert, dass ich mich eben über meine Leistung auch identifiziert habe und dass wir Selbstbewusstsein im Laufe der Schulzeit, und das sehe ich bei eben ganz, ganz vielen Menschen, mit schulischer Leistung irgendwie zu sehr verbinden und dass Schule ja so tut, als wäre es objektiv und es gäbe eine Rangreihe, wie gut und wie leistungsfähig jemand ist und wie viele Stärken und Fähigkeiten jemand mitbringt. Und dann kommt man nach der Schule auf den Arbeitsmarkt und denkt, naja, okay, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Aber der Arbeitsmarkt funktioniert komplett anders. Das echte Leben funktioniert komplett anders als Schule. Und dann, egal wie man aus der Schule gekommen ist, stehen alle vor der Herausforderung zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was kann ich eigentlich gut? Genau die Fragen, die in der Schule auf Schulfächer reduziert wurden und auf Noten reduziert wurden. Und deswegen liegt mir das so, auch so sehr am Herzen. Ich war im letzten Jahr, ich glaube letztes Jahr, an 3 Schulen und wir haben Selbstbewusstseinstage gemacht, weil das ist ja der Punkt. Bei meinem Sohn sehe ich, dass es in der Grundschule jetzt angefangen wird, dass man viel mehr versucht, eben darzustellen, so du kannst ganz viel lernen und jeder ist individuell und jeder hat seinen eigenen Weg. Aber da legen wir halt die Grundlagen und ich glaube, mein Job an ganz vielen Stellen bräuchte es ihn nicht mehr, wenn Menschen viel früher schon ja nicht verlernt bekommen, auf das zu hören, was sie eigentlich gut können. und das nicht abzutun, sondern nein, jeder kann so coole Sachen und so unterschiedlich coole Sachen. Und das ist doch viel mehr als nur Rechnen und Schreiben, was wir in der Schule lernen oder was wir auch als Menschen vor allem sind und was wir nachher im Job auch wirklich brauchen.
Das würde ich zu 100% unterstreichen. Ich sage in meinen Seminaren ganz oft, wir müssen das Lernen neu lernen und das Lehren neu lehren. Und da hast du gerade so schön angesprochen, wenn wir doch schon viel früher anfangen würden, richtig zu lernen und richtig zu lehren, also gerade auch von der Ausbilderseite her richtig zu führen, dann hätten wir in der Zukunft deutlich weniger Probleme, wenn wir schon anfangen würden, viel früher das Potenzial zu entfalten, anstatt das Potenzial zu ersticken.
Ach, ja, da haben wir noch beide, glaube ich, eine Weile was zu tun. Und dürfen nicht müde werden, darüber zu sprechen. Trotzdem hast du viel aus deinem Scheitern gelernt. Oder Scheitern in Anführungszeichen oder aus diesen Herausforderungen gelernt, dass es eben nicht immer alles einfach gelaufen ist, sondern im Gegenteil, also du hast uns ja gerade so einen kleinen Blick reingegeben, dass es sogar richtig herausfordernd war an manchen Stellen. So, wie können wir denn aus Scheitern lernen oder wie können wir aus deiner Sicht, wie hast du das für dich geschafft, dich da rauszuentwickeln und wirklich zu entdecken und zu lernen, nein, du bist André und du bist du und du bist genau richtig, so wie du bist. Und dann, weil das ist ja die Grundlage, um überhaupt den eigenen Weg dann auch gehen zu können.
Boah, jetzt hast du ein richtig schönes, tiefes Thema aufgemacht. Ich fange erstmal mit dem Scheitern an. Ich glaube, Scheitern ist erstmal grundlegend wichtig. Also schon früh zu verstehen, dass Scheitern zum Leben dazugehört und im Endeffekt Scheitern zum größten Erfolg führt. Denn oftmals, und das werden jetzt bestimmt auch wieder viele Zuhörer und Zuschauer kennen, lernen wir nicht aus gesagten Worten oder Büchern oder Seminaren am meisten. Am meisten lernen wir dann, und das nehme ich mir jetzt raus, auf gut Deutsch zu sagen, wenn wir auf die Fresse fallen. Also wenn wir wirklich scheitern und etwas gegen die Wand fahren, da entsteht auch im Gehirn immer das größte Learning. Dumm wäre jetzt, den Fehler zu wiederholen, aber in dem Moment, wo wir scheitern, ist es super wichtig, daraus zu lernen, weil dann weißt du, wo du anders hinsteuern kannst. Ich finde, ich bin ein großer Fan von Vera F. Birkenbiel und in der Lernmethode hat sie eine geile Sache erklärt. Da geht es um das Lernen und das bedeutet, oder die Methode heißt Ball-im-Tor-Effekt. Was bedeutet jetzt Ball-im-Tor-Effekt? Wir können uns jetzt alle einen Fußballschützen vorstellen, der jetzt auf dem Elfmeterpunkt steht und übt, Elfmeter zu schießen. Und wir nehmen an, wir würden diesem Elfmeterschützen jetzt eine Augenbinde, wie nennt man das, umbinden, also so, dass er nichts mehr sehen kann. Und wenn jetzt der Elfmeterschütze den Elfmeter schießt und daneben schießt, könnte er jetzt ja gar nicht sich korrigieren, weil er den Fehler ja gar nicht sieht. Bedeutet, damit der Elfmeterschütze viel besser Elfmeter trainieren kann, ist es unbedingt wichtig, dass er sieht, wohin er den Ball geschossen hat, um direkt danach den Ball anders zu schießen. Und das ist mit Scheitern genauso. Es ist unglaublich wichtig, sich nach dem Scheitern wieder aufzurappeln und zu korrigieren. Deswegen habe ich mittlerweile gelernt, dass Scheitern super zum Leben dazugehört. Und mittlerweile sehe ich das als was Wunderbares an, weil aus der Erfahrung her durfte ich lernen, dass nach jedem Scheitern, wenn wir das mal als Downphase sehen, wieder eine Abphase bekommt. Also ähnlich wie so ein Skispringer, der jetzt erstmal mit voller Geschwindigkeit nach unten fahren muss, um dann auf der Schanze wieder im Höhenflug zu sein.
Ich finde, eigentlich ist das Wort Scheitern an sich ja schon ein Problem. Weil wer definiert denn, dass es ein Scheitern ist? Und ne, dass es ein Versagen ist. Ich erlebe halt so viele, die Angst haben zu scheitern und deswegen oft gar nicht erst losgehen. Und es ist aber ja Teil des Lernens, es ist Teil des Weges. Es gibt ja, eigentlich gibt es ja vielleicht auch gar kein Scheitern. Also das ist ja vielleicht auch mal so eine andere Perspektive, die man sich manchmal so stellen kann, weil wer definiert es denn, dass es ein Scheitern war? Wenn ich bin ja noch nie am Ende. So, ich gehe halt weiter und ich lerne weiter und dann mache ich was anderes, dann finde ich einen neuen Weg, dann lerne ich was draus und werde mit allem, was ich tue, besser. Ist es denn dann überhaupt Scheitern?
Da bin ich beide. Wir können ja mal so eine kleine Philosophiestunde einlegen.
Ah.
Ich bin da komplett bei dir. Ich finde den Begriff Scheitern auch nicht so schön. Für mich wäre es Scheitern, also ich spreche jetzt aus André-Sprache und André-Gedanken. Für mich wäre es dann Scheitern, wirklich ein Scheitern, wenn ich am Boden liegen bleibe und aufgebe. Wenn ich sage, nope, das macht so keinen Sinn mehr. Ich bin immer ein Fan davon, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Weil in dem Moment, wo wir hinfallen, aufstehen, super wichtig ist, dass wir einmal mehr aufstehen, als wir hinfallen bei dem Konzept. dann lernen wir auch wirklich draus, weil diese Scheitern, wie du schon gesagt hast, ist oft so negativ behaftet und jetzt kommt's, Menschen sind ja oft, oder ich spreche mal von uns und besonders von mir, ich bin auch super perfektionistisch veranlagt. Bedeutet, was ich super gut kenne ist, ich nehme mir Plan A vor, okay, A passiert nicht, nehme ich mir B vor, aber auf einmal passiert Z. Also ganz gegenteilig von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und dann bin ich da auch der Erste, der sich gefühlt so richtig gut selbst geißeln kann dafür, dass etwas nicht geworden ist. Aber was ich über die Zeit gelernt habe, ist, dass dieser innere Kritiker, diese Stimme in mir, die mich dann für Scheitern verurteilt, dass die immer kleiner wird und ich viel schneller im Griff habe. Warum? Weil ich einfach weiß, dass Trial and Error zum Leben dazugehören. Das ist ein laufender Lebensprozess. Ich glaube, das nehmen wir mal, ich war ja gerade sowieso beim Skispringen und Skifahren. Wer beim Skifahren noch nie hingefallen ist, war noch nie richtig Skifahren, weil hinfallen gehört dazu. Und jeder, der schon mal Ski gefahren ist und das angefangen hat zu lernen, weiß, wie oft man sich auf den blanken Arsch legt.
Ein wunderschönes Beispiel. Und jetzt Achtung, jetzt mache ich eine überraschende Kurve in unserem Gespräch. Was verändert sich in der Führung, in der Ausbildung von Menschen, wenn wir das mit mehr im Blick haben? Weil deine Arbeit hat ja unfassbar viel mit Führung zu tun. Auf ganz vielen Ebenen, ne? Andere Menschen zu motivieren, aber eben auch, du begleitest ja auch Ausbilder und Unternehmen dabei, wie sie Auszubildende ja besser motivieren und zu Fachkräften entwickeln. Ich meine, das ist ja alles Führung. Was verändert sich in Führung, wenn wir Scheitern zur Normalität erklären würden?
Oh, das wäre natürlich wundervoll. Also alle Führungskräfte, Scheitern gehört zur Normalität. Ich glaube, was wir darunter mitverstehen dürfen, gerade auch als Führungskräfte, ist, dass wir nicht unser Scheitern sind und wir die Fehler nicht sind. Menschen machen nun mal Fehler, weil wir keine Maschinen sind. Bedeutet, Menschen wollen nicht perfekt sein, Menschen wollen gesehen werden. Und das ist für mich schon einer der wichtigsten Punkte in der Führung, den Menschen so zu sehen, wie er ist und den Menschen auch wertzuschätzen für etwas, das er gut gemacht hat. Und da kommen wir auch schon zur Lob und Anerkennung, denn das ist etwas, wovon wir leben. Ich weiß noch, in der Ausbildung war ich oft der einen auf den Sack bekommen hat, weil er irgendwas nicht gut gemacht hat. Was aber wiederum für mich wie Honig ums Maul geschmiert war, war wirklich Lob. Also wenn der Ausbilder mal wirklich um die Ecke kam, war leider nicht so oft. Ich bin noch am Überlegen, an wem es lag, an mir oder am Ausbilder. Naja, sei mal dahingestellt. Was ich aber schon sehr mochte und was sich immer super gut angefühlt hat, ist, wenn ein Mensch wirklich zu dir kommt und zu dir sagt, zum Beispiel, hey Jenna, das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und der zweite Part gehört, das anzunehmen. Und das ist super wichtig, als Führungskraft wertschätzend zu kommunizieren und vor allem klar, was zum Beispiel nicht sinnvoll ist, ist, okay, der Mitarbeiter ist wieder unmotiviert, ich hau jetzt irgendein Kompliment raus, irgendein Lob. Ja, das funktioniert nicht. Menschen haben aus meiner Erfahrung her schon raus, schon so ein sehr sensibel Antennen, was wahr ist und was nicht. Bedeutet, wenn ich da jetzt ein Lob und ein Kompliment raushau, was 0815 ist und gar nicht zu dem passt, dann funktioniert das nicht. Also wichtig ist, den Menschen zu sehen, wie er ist und daraufhin auch wirklich Lob und Komplimente darauf zu setzen, was er auch wirklich gut gemacht hat, um ihn dann darin auch noch zu stärken.
Ich glaube, das ist halt die Kunst. Ich meine, im Zwischenmenschlichen sowieso, aber in der Führung noch umso mehr. Es gibt viele Tools und es gibt vieles, worüber man sich Gedanken machen sollte, womit man sich beschäftigen darf und wo man sich auch immer weiterentwickeln darf in der Führung. Aber wenn du selber nicht fühlst, wenn du selber nicht so bist und es dann ein Verstellen ist, oder ich hatte mal einen Chef, da hat man einfach gemerkt, okay, der hat das jetzt im Seminar gelernt und dann hat er das so auswendig, der hat das, glaube ich, sehr von Herzen gemeint. Aber es kam einfach beim Mitarbeiter nicht an, weil man gemerkt hat, naja, okay, irgendwas ist doch holprig. Irgendwie ist es noch nicht seine Art und Weise, wie er das eigentlich vielleicht ausdrücken würde. Also dieses, du siehst ja hier die ganze Zeit schön dein Bildschirm im Hintergrund. Ausbildung mit Herz, aber Führung mit Herz ist halt wirklich authentisch. Ne? Lob und Anerkennung, Wertschätzung auf eine authentische Art und Weise rüberzubringen und dann gleichzeitig aber auch mit Klarheit zu verbinden. Klare Kommunikation ist ja auch ein Teil, den es in der Führung ganz dringend braucht, aber ich glaube, den du auch sehr, sehr gut kannst, mit Herz klar zu kommunizieren. Was würdest du dazu sagen? Was ist der Schlüssel für klare Kommunikation oder vor allem für diese Kombination auch aus klarer und wertschätzender Kommunikation?
Du hast gerade schon einen wichtigen Part dafür angesprochen und das ist eben das Herz, Menschen mit Herz zu Herz zu begegnen. Herz zu Verstand funktioniert nicht. Herz zu Herz in Wahrhaftigkeit. Und da ist das Wort Wahrhaftigkeit so wichtig, um den Menschen auch wirklich im Herzen zu treffen mit dem, was gemeint ist. Und du hast auch so schön gesagt, richtig, der Slogan hier ist Ausblick mit Herz. Was steckt denn überhaupt dahinter? Ja, die Liebe, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und Liebe bedeutet nichts anderes als radikale Ehrlichkeit zu mir selbst und zu meinem Gegenüber. Was jetzt nicht heißt, dass ich dem anderen sagen muss, was mir gar nicht gefällt, so ist das nicht gemein, sondern Liebe ist für mich klar und bedingungslos. Und so funktioniert für mich auch Führung nicht geknüpft an Bedingungen. Vielleicht kennen wir das noch aus den Eltern, das hast du gerade auch so schön gesagt. Leistung gegen Liebe, gute Noten, okay, dann bin ich erst stolz auf dich. Nee, das fängt schon auch an, dass ich in dem Fall mein Kind, oder ich habe noch kein Kind, aber ich beziehe es mal auf meinen Neffen und meine Nichten, auch dann liebe, wenn sie eben nicht gut in der Schule sind, sondern ich liebe sie für ihr So-Sein. Und das ist bei Mitarbeitern in der Führung auch wichtig, dieses So-Sein des Gegenübers anzuerkennen und zu sehen. Und dann mit klaren Worten, und jetzt kommt das Wichtige, mit Empathie gepaart, an den Menschen anzudocken. Weil da steckt ja hinter der Liebe, hinter dem Herz, die Empathie. Und Empathie bedeutet, dass ich mich auf, das kommt jetzt aus der Emotionspsychologie, mich so einfühlen kann auf dem Gegenüber, wie das Gegenüber sich fühlt. Also, dass ich mich in der Perspektive des Gegenübers hineinversetzen kann. Und das ist bei der Empathie ein super, super wichtiger Punkt, auch emotional da reinfühlen zu können, wo steht mein Gegenüber denn gerade?
Ja, das ist genau die Kunst, dass wir beides dürfen. Also beides hat seine Kehrseiten. Nur Klarheit ohne Liebe funktioniert nicht. Nur Liebe ohne Klarheit, in deiner Definition wahrscheinlich, ist eigentlich gar keine Liebe, ne? Sondern ist schön reden, weil es gehört ja diese Ehrlichkeit, sich selbst und dem anderen gegenüber dazu, damit es echte Liebe sein kann und eine echte Verbindung aufkommen kann. Und das erlebe ich ganz viel. Ich arbeite ja sehr viel mit empathischen Menschen zusammen, die dann eher diese Seite, ne, diese Angst davor haben, zu klar zu sein und damit Beziehungen dass Grenzen eben Distanz schaffen würden. Aber klare Kommunikation schafft ja ganz oft Verbindung. Wie erlebst du das?
Du hast schon gesagt, die klare Verbindung. Und ich erlebe das so, dass es wirklich super wichtig auch ist, Erwartungen klar zu kommunizieren. Vielleicht, du hast es in Anmoderation zum Schluss gesagt, wir haben uns auf einem Event kennengelernt, auf einem Seminar, wenn man es sogar ganz genau nimmt, auf einem Kommunikationstrainingsseminar. Und da habe ich die Ehre, insgesamt 400 Crewmitglieder führen zu dürfen als Crewmanager. Es sind zwar nicht alle 400 dabei, aber insgesamt sind es 400 Crewbeteiligte, die bei der Tobias Beck Academy zum Beispiel helfen und unterstützen. Und was immer super wichtig ist, ist die Erwartungshaltung von Anfang an klar zu machen. Also, warum sind wir hier auf dem Event? Um was geht es auf dem Event? Und was ist meine Erwartung an euch? Und mit der Erwartung meine ich jetzt gar keine Leistung im Sinne von, ihr müsst das und das liefern. Nein, es ist wie eine Art Code of Honor, ein Ehrenkodex. Also welche Regeln stellen wir auf? Sowas könnte zum Beispiel sein, dass Pünktlichkeit super wichtig ist. Also dass meine Erwartung ist, dass wenn wir uns auf einer gewissen Zeit treffen, dass alle pünktlich sind, weil sonst verzögert sich wieder irgendwas. Oder dass wir uns auch darauf einigen, die Handys beiseite zu legen. Wenn natürlich super wichtige Anrufe kommen, bin ich der Letzte, der sagt, darfst du nicht? Nein, dann bitte unbedingt. Aber dass wir uns darauf einigen, präsent zu sein. Und die Präsenz ist auch super wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Weil sobald wir mit den Gedanken abschweifen, sind wir wieder ganz woanders und dann sind wir für das Gegenüber auch als Führungskraft nicht da. Und da ist diese Präsenz auch so super wichtig, weil sonst können die Worte noch so klare sein. Sie wirken nicht, wenn du nicht präsent bist.
Das ist mega spannend, weil das wirkt auf die Kommunikation, aber es ist ja im Team, in der Teamzusammenarbeit auch grundsätzlich wichtig, ne, sich auf gemeinsame Werte, auf einen gemeinsamen Rahmen miteinander zu einigen. Und in der Führung ist es eben unsere Aufgabe, zu sagen, okay, was ist unser Code of Honor, was ist unser Wertekodex, was ist unsere gemeinsame Grundlage, auf die wir immer wieder zurückkommen können oder an der wir uns auch immer wieder orientieren können. Ist im Alltag da manchmal gar nicht so einfach, zu sagen, okay, was ist jetzt noch? Weil es gibt natürlich immer Ausnahmen oder Situationen, in denen vielleicht der eine Wert mit dem anderen auch mal kollidiert. Aber ich finde das trotzdem total wichtig, dass wir uns immer mal wieder auch selber fragen, im Alltag, so woher kommen bestimmte Reibungspunkte, warum laufen bestimmte Prozesse nicht nicht wirklich rund? Warum gibt's Konflikte? Warum sind Sachen irgendwie ineffizient? Und dann nochmal zu gucken, ja, vielleicht haben wir manchmal was an den Grundlagen vergessen zu klären oder dürfen nochmal, auch manchmal nochmal zurückkommen, das miteinander zu besprechen oder vielleicht auch für sich selber manchmal klar zu machen, okay, habe ich das eigentlich selbst für mich klar, was ich da eigentlich von anderen erwarte? Vielleicht manchmal sind es ja die unausgesprochenen Dinge, die wir halt nicht ausgesprochen haben und deswegen der andere ja auch nicht erraten kann, was ich da von demjenigen erwarte. Und dann immer wieder das mega spannender Prozess. Und ich habe es ja erlebt und das war ja diese Situation, wo ich mit in der Crew war, unterstützt habe und unfassbar beeindruckt war, wie du, ich glaube, wie viel waren wir? 25 Crewmitglieder gleichzeitig. Wir hatten 60 Teilnehmer, also es ist ja ein Riesenseminar und unfassbar viel vorzubereiten, ein unfassbar genau geplanter Aufbau, Abbau. Also da muss alles laufen und dann eine Crew zu managen, die sich nicht kennt, die das noch nicht vorher gemacht. Manche haben das vielleicht vorher gemacht, aber ganz viele eben auch noch nicht. Und das so effizient zu managen, was sind die, du hast schon ein paar angesprochen, aber was sind die Schlüssel? Weil das ist ja, würde ich schon sagen, eine besondere Führungssituation. In so einer Situation es zu schaffen, dass das Team so schnell zusammenkommt, auch ein so großes Team und so gut funktioniert, weil das hat bombastisch funktioniert und alle waren motiviert dabei. Also es kann ich aus, es war wirklich unglaublich. Also ich kann euch sagen, alles, was er erzählt, es stimmt, er kann das wirklich.
Wow, also ich merke es in der Kamera, wahrscheinlich werde ich jetzt schon wieder leicht rot. Auch da danke für das Kompliment, liebe Jenna. Du fragtest ja, was wichtig ist, um Team direkt von Anfang an so gut zusammenzuführen. Und da komme ich nochmal drauf zurück auf die Erwartungshaltung, denn die schnürt den Rahmen. Und was ich nämlich auch mache, ist natürlich nicht nur meine Erwartung klar zu machen, sondern auch die Erwartungen der Crew. Bedeutet, bevor wir gemeinsam direkt loslegen und damit alles Zahn in Zahn laufen kann, ist es wichtig, dass die Crew sich untereinander auch erstmal kurz kennenlernt. Das müssen jetzt keine tiefen und langen Gespräche sein, die können gerne dann danach folgen. Was viel wichtiger ist, zu wissen, hey, wer ist denn gerade gegenüber und dass ich eine kurze Einordnung habe, warum ist der Mensch überhaupt hier? Was ich zu Beginn ganz, ganz gern mache, ist eine kleine Kennenlernrunde. Gerade bei Events findet die oftmals erst online statt, damit wir uns das am Seminartag schon mal die Zeit ein wenig sparen können, aus Effizienzgründen. Aber sowas könnte man natürlich auch in der Führungsebene oder im Unternehmen dann natürlich auch in der Präsenz machen. Aber darum geht's, dass jeder sich nochmal ganz, ganz kurz vorstellt mit seinem Namen und warum er überhaupt Teil der Crew ist und warum er sich so auf das Event freut. Also, dass der Mensch nochmal in seiner Emotion abgeholt wird und gleichzeitig andere Crew-Teilnehmer auch dann erfahren, ach, okay, ja krass, ich kenne das, ich bin auch hier, weil ich total begeistert bin. Also sich direkt miteinander anzustecken und zu verbinden. Das ist, glaube ich, schon mal ein erster wichtiger Punkt, dass so ein erster Undock-Moment schon mal da war und die Menschen sich zumindest schon mal gesehen und gehört haben. Weil das erleichtert es dann ungemein, dass das Gefühl schon der Vertrautheit da ist. Weil das ist schon mal so ein erster wichtiger Punkt, dass ich in dem Fall in der Führung für das Vertrauen schaffe, dass die Menschen sich auch wohlfühlen. Und das ist besonders meine Aufgabe als Führungskraft, dieses Wohlsein zu schaffen, dass die Menschen sich nicht nur gesehen, sondern auch abgeholt fühlen und wissen, okay, ich kann zu jedem Zeitpunkt in jeder Sekunde auf André zukommen und ich kriege eine Antwort, ohne niedergebuttert zu werden. Weil ich glaube, das kennen Führungskräfte auch ganz stark, wenn gerade viel, viel Druck von außen ist, viel Hektik, viel Stress, dann kann der Ton gerne mal rabiater werden. Jetzt kommt's, wenn das Gegenüber oder die Person, die gerade etwas empfängt in der Kommunikation oder eine Anweisung oder nenn's, wie du es magst, wenn das Gegenüber eine Information empfängt und die kommt rapiat an, was passiert mit dem Gehirn? Das fühlt sich direkt runtergebuttert und fühlt sich beleidigt. Was passiert? Ego kommt hoch und der Mensch macht dicht. Und das ist das Erste, was ich versuche überhaupt gar nicht zu machen, sondern ich versuche immer und wirklich immer in meiner Ruhe zu bleiben. Bedeutet, wenn ich ruhig bin, und da kommen wir auch gleich zum Thema Spiegelneuronen, strahlt sich das auf die Gruppe direkt aus. Also es ist nicht nur, dass Menschen sich kennenlernen, sondern auch so, wie die Führungskraft den Rahmen schnürt und auch eine gute Vorbildfunktion zu sein. Du machst es vielleicht auf dem Event bestätigen. Ich bin nicht unbedingt der da jetzt in seinem feinen Anzug steht und die Leute rumkommandiert. Nein, wenn aufgebaut wird, ziehe ich mir eine Jeanshose und ein T-Shirt an und packe genauso mit an wie alle anderen. genauso und gebe auch 100%. Und ich glaube, das ist wichtig als Führungskraft zu verstehen, nicht nur zu delegieren, sondern wirklich zu führen. Und das bedeutet auch, Themen zu übernehmen und auch in sich immer ruhig zu bleiben, wenn gerade Anweisungen gegeben werden oder wenn gerade Fragen auftauchen. Denn ich hatte gerade schon das Thema Spiegelneuron aufgemacht. Für die, die gerade nicht wissen, was das sind, oder andere Spiegelneuronen, ich weiß gerade gar nichts damit anzufangen. Naja, das sind Nervenzellen, die spiegeln das, was wir sehen und fühlen. Das ist wie so ein innerer Resonanzspiegel. Und das, jetzt kommen wir wieder zum Thema Resonanz. Und das dockt sich an der anderen Person an. Bedeutet, wenn ich aufgeregt bin, ist die andere Person auch aufgeregt. Wenn du gähnst, vielleicht kennt ihr das aus dem Alltag, gähnt die andere Person auch. Warum? Naja, Spiegelneuronen. Und jetzt, wenn du eine Führungskraft hast, die besonders ruhig ist, klar ist, wertschätzend ist und präsent ist, dann spiegelt sich das auf der Crew wieder. Also mein Verhalten adaptiert sich automatisch in der Crew. Und dann ist es auch schon einfach, ehrlich gesagt, weil wenn die Crew das so mit adaptiert, dann läuft das schon untereinander. Dann muss ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel machen.
Ja, aber da sprichst du was Wertvolles an, weil es bedeutet ja am Ende, Führung beginnt mit Selbstführung. Also ich darf mich selbst führen und das ist ja die größte Kunst, gerade wenn es heiß hergeht, wenn viel Druck da ist und viele Führungskräfte haben enorm viel Druck. Gerade in den Konzernen auch die Führungskräfte oder in den Unternehmen, wenn von oben Druck kommt und von allen Seiten und alles reicht irgendwie nicht und das aber nicht ans Team in der Art weiterzugeben, sondern das abpuffern zu können und dann die Art von Emotionen und von Werten selbst zu verkörpern, die man möchte, wie die anderen miteinander arbeiten. Das ist ja die höchste Kunst, das selbst zu lernen, damit wir das weitergeben können. Deswegen, ich habe höchsten Respekt vor allen Führungskräften und da immer weiter zu lernen, weil das glaube ich, Kommunikation, das ist dann das Sahnehäubchen irgendwie, den Teil, weil da fängt es ja an, in dem, wie fühle ich mich und welche Emotionen schaffe ich, welchen Rahmen schaffe ich zu schaffen für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und gerade in der Kombination, wie du das gerade auch nochmal angesprochen hast, ja, mit anpacken, aber selbst auch nicht drin versinken, dass ich meiner eigentlichen Aufgabe in der Führung nicht mehr nachkommen kann. Wie erlebst du das? Oder wie gehst du selbst auch damit um? Weil ich erlebe halt viele, die sagen, ja, ich packe mit an, aber dann vergessen sie zu delegieren oder sind selber im Stress untergegangen und dann geht der ganze Rest, der die allerwichtigste Aufgabe wahrscheinlich ist, wieder unter. Wie managst du dich selbst in solchen Situationen? Weil ich weiß, es geht ja manchmal überall. Heiß her und bei dir auch.
Das ist eine richtig gute Frage, weil das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht von Anfang an. Der Skill bei mir war jetzt auch nicht angeboren. Als ich das erste Mal in der Führung reingerutscht bin, habe ich viel zu viel selbst gemacht, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das mache, und das werden bestimmt auch einige kennen, dann ist es zumindest richtig. Also ich wusste, wenn ich da jetzt rangehe, dann ist das so wie nach meinen Vorstellungen und dann mache ich es lieber selbst. Kannst du machen, aber dann passiert genau das, was du sagtest, liebe Jenna. Dann gehst du mit unter. Bedeutet, ich habe angefangen, mir Prioritäten zu setzen. Okay, was ist denn als Führungskraft, ich nehme mal jetzt wieder das Eventbeispiel, was ist für mich der oberste Priorität? Na, erstmal alles im Überblick zu behalten. Also immer zu jedem Zeitpunkt zu wissen, wo stehen wir denn gerade? Gerade auf so einem Event ist es auch der Fall in der Hektik. Ey, André, ich bin mit Aufgabe XY fertig, hast du eine neue? Ja, bevor ich da jetzt aber 10 Minuten rumstotter und überlege, was er machen kann. Nein, das, ich weiß ja schon in meinem Kopf, die Menschen kommen auf mich zu und fragen mich nach der nächsten Aufgabe. Bedeutet, das lege ich mir schon mal im Gehirn als Information vor, was diejenigen schon machen können. Und da ist der Überblick eine super wichtige Prio, die ich mir dann anerlegt habe, zu wissen, okay, Prio Nummer 1 ist Überblick. Okay, habe ich die Prio für mich Überblick erfüllt? Super, dann kann ich mit anpacken. Und beim Anpacken habe ich meine Augen immer überall offen. Bedeutet, ich versink auch nicht in meiner Aktivität, sondern ich habe die Augen noch offen und schaue, wie weit wir kommen, in welchem Zeitrahmen wir sind und was noch gemacht werden kann. Und auch da wieder in dem Tun habe ich mir auch gemerkt, okay, André, ich bin ja so, in mir habe ich auch diesen perfektionistischen Part und ich habe ihn angesprochen, wenn ich das selbst mache, geht es nach meinen Vorstellungen. Ich habe den Leuten gezeigt und erklärt, wie etwas funktioniert. Bedeutet, beim Event zum Beispiel gibt es viele Fotowände. Für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind so Alurahmen und da kommt eine Bespannung drauf. Klingt jetzt simpel, Alurahmen aufklappen, Bespannung drüber. Ja, in der Theorie klingt simpel, ist aber gar nicht so leicht, weil sonst werden die oft faltig. Also die müssen ordentlich aufgebaut werden. Also als Beispiel, was mache ich da jetzt? ich schnapp mir 4 Crewmitglieder, weil es 4 Menschen dazu braucht, weil ich finde, das ist jetzt ein gutes praktisches Beispiel. Ich baue es einmal mit denen auf, erkläre denen wirklich Schritt für Schritt, wie es geht. Und dann wird jede 5., 6., 7. Fotowand genauso und richtig gut aufgebaut. Bedeutet, ich erkläre es einmal und übertrage dann ein Crewmitglied die Verantwortung für die Fotowände und dann geht's ab. Bedeutet, ich erkläre es wirklich einmal genau, dass die Menschen das wirklich wissen, hol sie dort ab und dann läuft das auch. Aber wichtig ist auch, genau zu briefen. Also ich kenne das selber oft noch als Azubi, wenn die Anweisungen unklar sind, dann passieren die wildesten Ergebnisse. Als Beispiel, der Ausbilder meint zu mir, ist jetzt so ein typisches Beispiel aus dem Handwerk. Ey, Azubi, feg mal. In dem Sinne, ey, André, feg mal. Okay, feg mal bedeutet, ich nehme Besen in der Hand und fege. Ich habe das Lager gefegt, super. Ausbilder kommt, guckt sich das an, geht nach oben in die Lärmwischertreppe hoch und sagt, ey, warum hast du hier nichts gemacht? Ja, deine Anweisung war feg mal und nicht feg das Lager und die Leerwerkstatt. Also was habe ich für mich daraus gelernt, wenn ich selbst jetzt Anweisungen gebe? Ich habe daraus gelernt, klar zu definieren, was ich damit meine und was wir jetzt machen und das wirklich klar zu benennen. Und manchmal klingt das auch so, als würdest du mit Kindern sprechen. Ist richtig. Oftmals denken, glaube ich, auch so Erwachsene, ja, der ist ja Erwachsene, muss das ja verstehen. Na, ehrlich gesagt, schön wär's. Und da müssen wir anfangen, wieder in die leichte Sprache überzugehen und genau zu erklären, was wir denn jetzt von einem gewissen Resultat erwarten oder wie etwas auszusehen hat. Und wenn wir da das manchmal bildhaft erklären, ist es Vorteil, als wenn wir zu wenig erklären, weil dann ist es doppelte Arbeit für alles. Du regst dich auf, warum das nicht so geklappt hat und die Mitarbeiter denken sich, ey, warum muss ich das nochmal machen, erklär's doch von Anfang an richtig. Was bedeutet das? Desto besser du am Anfang briefst, also desto besser du erklärst, desto besser ist das Resultat.
André, du bist in deiner Zone of Genius, in deinem Element voll angekommen. Das ist der Oberhammer. Ich liebe das, wenn Menschen so sehr brennen für das, was sie tun. Das ist ja der Grund, warum ich tue, was ich tue. Weil ich mir wünsche, dass in unserer Gesellschaft das einfach so selbstverständlich ist, dass Menschen so sehr für das brennen, dass sie das gerne tun, dass sie morgens gerne aufstehen für das, was sie tun. Und das passiert eben genau dann, wenn jemand in seinen größten Stärken unterwegs ist. Kann das jeder lernen? Führung. Kann Führung jeder lernen, weil wir haben jetzt über so viele Aspekte von Führung gesprochen und ich erlebe so viele, wo ich merke, die haben eigentlich genau die Fähigkeiten für Führung, aber sich doch selber immer wieder hinterfragen, kann ich das wirklich? Und gerade die Perfektionisten, die empathischen Menschen, die sehr selbstreflektiert sind, sagen, naja, wirklich perfekt können wir ja nämlich in der Führung nie sein und sich dann vielleicht auch gar nicht reintrauen oder vielleicht auch zu schnell wieder rausgehen aus den Führungsaufgaben. Kann das jeder lernen? Was ist da deine Ansicht dazu?
Oh, das ist eine gute Frage.
Bin ich mal mega gespannt.
Ja. Kann Führung jeder lernen? Also pauschal würde ich erstmal sagen, ja. Allerdings muss ich auch sagen, da hängen viele Bedingungen hinter. Also ich glaube auch, um da wieder ehrlich zu sein, nicht jeder ist für Führung gemacht. Kann allerdings jeder Führung lernen, dem würde ich grundsätzlich erstmal zustimmen, auf jeden Fall. Denn Führung ist oft etwas, was gar nicht bei anderen anfängt, sondern bei dir. Und bei dir, egal ob du Führungskraft bist oder nicht, kannst du immer arbeiten. Man könnte auch sagen, du bist Führungskraft deines eigenen Lebens. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Führungskraft unserer eigenen Lebens zu sein, dann fällt uns das schon mal viel, vielleicht auch andere zu führen. Klingt jetzt nach so einem Kalenderspruch, ist aber tatsächlich so, weil das ist, wir können es ja mal physikalisch aufgreifen, das ist das Gesetz der Resonanz. Also aus der Physik heraus, Dinge schwingen miteinander, wenn ihre Frequenzen passen. Bedeutet, wenn du deine Themen aufgearbeitet hast und quasi aufgeräumt hast, also wie zu Hause in der Wohnung auch, wenn du aufgeräumt bist, weißt du, wie du auch bei anderen aufräumen kannst und auf was es ankommt. Und das ist super wichtig zu verstehen, denke ich, erstmal die Führungskraft des eigenen Lebens zu werden und dann kannst du das auch auf andere übertragen.
Und ich möchte den Sternchentext dazu geben, wir werden da nie perfekt sein. Also wir dürfen uns, glaube ich, auch erlauben und das müssen wir uns, glaube ich, gerade hier alle Perfektionisten, die hier zuhören, uns daran erinnern, dass wir nie perfekt sein werden in der Führung, sondern dass es ein Weg ist, da auch immer besser drin zu werden, um ja mit sich selber klar zu sein, um es dann anderen gegenüber auch klarer zu sein. Ach, lieber André. Ich habe auf die Uhr geguckt und wir hatten es ja schon gesagt, wir haben unfassbar viele Themen, über die wir sprechen können. Und ich hätte immer noch ganz viele Fragen, die ich stellen könnte. Über all den Bereich, über die wir jetzt gesprochen haben, André, was ist dir besonders auf dem Herzen? Was möchtest du zum Abschluss? Ich möchte das Abschlusswort gerne dir überlassen.
Oh, ich habe das wunderbare Abschlusswort. Jetzt haben wir echt über viele Themen gesprochen. Ich glaube, das Wichtigste zu verstehen, und das ist mit einer Kernmessage auch vom Azubi-Tuner und natürlich dann damit auch von mir, du erntest, was du säst. Bedeutet auch besonders für Führungskräfte, setze ich Samen von Gemeinheit, ich übertreibe jetzt mal von Hass, also alles, was gegenteilig ist von dem, was wir besprochen haben, muss ich mich nicht wundern, wenn die Menschen, die ich führe, sich nicht bei mir wohlfühlen. Bedeutet, fange ich an, Empathie zu sehen, fange ich an, Wertschätzung zu sehen, fange ich an, Präsenz zu säen, fange ich an, Resonanz zu säen, dann ist die Ernte auch meist richtig, richtig gut. Und jetzt kommt's, es dauert ein bisschen. Es ist nicht so, wenn wir einen Samen setzen und uns anfangen zu verändern, dass der direkt aufploppt und wirkt und alle Mitarbeiter uns von 0 auf 100 auf einmal cool finden. Nein, es ist eine Zeit und da ist es wichtig, sich die Zeit dafür zu nehmen. Du hast es gerade auch noch so schön gesagt, Fehler dürfen wir machen. Ja, auch Führungskräfte dürfen Fehler machen. Da kommen wir wieder zum Scheitern. Aber nehmen wir mal das Wort Scheitern und minimieren es mal auf Fehler. Fehler sind vollkommen in Ordnung, nur bitte lern daraus. Albert Einstein hat mal Albert Einstein hat mal gesagt, dumm ist nicht, wer einen Fehler macht, dumm ist, wer einen Fehler wiederholt. Bedeutet, achte darauf, welche Samen du setzt und wiederhol keine Fehler und dann fährst du schon ganz, ganz weit.
Ach, lieber André, es ist mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir im Austausch zu sein. Wir verlinken alles, was es zu dir gibt. Webseite, Podcast, Instagram. Gibt es noch was ich vergessen habe? Ihr findet Andres Seminare und alles, was ihr von ihm lernen könnt, auch überall bei ihm auf seinen Portalen. Schaut mal weiter. Egal, ob ihr jetzt mit Führung, Ausbildung, Ausbildende zu tun habt. Ich glaube, von André kann man ganz schön viel lernen.
Yes, du hast gefragt, welchen Kanal mich noch finde. Du hast schon alles gesagt. Instagram, Spotify, der Podcast, der heißt Azubi-Tuner. Ich kann das noch nicht. Und ansonsten zukünftig findet ihr mich auf YouTube, denn da werden zumindest zum nächsten Jahr einige Videos erscheinen.
Mega cool. André, es war mir eine Ehre. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Offenheit, hier uns mit reingenommen zu haben. Es war mir eine Freude.
Es war mir auch eine Ehre, Gast hier in deinem wertvollen Podcast sein zu dürfen. Und auch jetzt mache ich nochmal Danke an alle Zuhörer und Zuschauer sagen, die uns bis jetzt zugehört haben. Ich wünsche euch noch eine fantastische Restzeit des Tages, wann auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr euch das anhört. Ich mag einfach nur Danke sagen, dass ihr euch das Wertvollste genommen habt, was wir auf diesem Planeten haben. Und das ist unsere Zeit. Dankeschön.
Dem kann ich mich nur anschließen. Danke. Und wenn du das jetzt in deiner Führungsrolle noch stärker vertiefen möchtest, wirklich in deine Führungsrolle hineinwachsen möchtest, deinen eigenen Führungsstil auf deinen Stärken basierend entwickeln und ja, mit Herz und Haltung führen, dann lade ich dich herzlich ein in meine Mastermind für Leader und Leaderinnen. Leader und Leaderinnen mit großem Herz. Es ist eine kleine Gruppe, die ich dabei begleite, in ihrer Führungsrolle zu wachsen und die sich gegenseitig dabei begleiten, in ihrer Führungsrolle zu wachsen. Ich lade dich ganz herzlich ein, wenn dich das interessiert, Führung wertschätzend, empathisch und auf Augenhöhe, ohne dich auszubrennen, dann schick mir entweder eine DM bei Instagram oder trag dich direkt in meinen Kalender ein für ein kostenfreies Gespräch und lass uns gemeinsam sprechen, wo du in deiner Führungsrolle stehst oder auf dem Weg in deine Führungsrolle gerade stehst, wie ich dich unterstützen kann und ob die Mastermind für dich genau passt.